Ich möchte gern heute über folgendes Thema reden, und zwar wäre das Predigtthema Gemeinde oder eine Gemeinde, die Gott Ehre macht. Das ist so das Thema jetzt für heute. Und ich meine, ihr wisst es alle, es gibt ganz viele Bilder in der Bibel über das Thema Gemeinde. Ja, also es gibt so die Schafe, die dem Hirten nachfolgen. Oder die Stadt im Land Israel, eine Stadt, eine befestigte Stadt. Das sind alles Bilder von Gemeinden, also Gemeinden in dem Sinn von Gläubigen, von Volk Gottes, von Menschen, die dem Herrn nachfolgen. Da gibt es ganz viele Bilder. Und ich möchte gern heute ein Bild besonders rausgreifen, und das ist das Bild der Ehefrau. Ja, vielleicht ist es nicht so ganz gewöhnlich, kennt man nicht so häufig, aber das kommt im Alten Testament immer wieder vor, das Bild der Ehefrau. Wir kennen alle das Bild, die Gemeinde als die Braut des Herrn, das kennen wir. Aber es gibt eben auch das Bild, wo die Ehefrau, also zwei Menschen, die einen Bund miteinander geschlossen haben. Und so ist es auch mit Gott und uns. Er hat einen Bund, ein Bündnis mit uns geschlossen. Ne, bei der Braut ist ja die Vorbereitung aufs Bündnis. Aber bei der Ehefrau, die ist schon in diesem Bündnis mit drin. Und dieses Bild würde ich gern anschauen. Wir finden es zum Beispiel in Hosea in Kapitel 2. Ne? Also wenn jemand Zweifel hat, Hosea 2. Einfach nachschlagen, da kommt es vor, die Ehefrau als Bild für die Gemeinde. Und jetzt gibt es da ein Kapitel, das beschäftigt sich ganz intensiv mit der Ehefrau. Also mit dieser Frau, die einen Bund mit einem Mann eingegangen ist, und das ist in den Sprüchen. Ja, meine Frau und ich, wir sagen immer, die Sprüche 31, die Verse 10 bis 31, diese 21 Verse, das ist so das schlechte Gewissen aller Ehefrauen. Da wird uns nämlich so die ideale Ehefrau vorgestellt, und man mag das gar nicht lesen als Ehefrau, weil man denkt, boah, das werde ich ja niemals schaffen. Ne? Also das ist in den Sprüchen so drin. Und jetzt möchte ich gerne diese Verse mal anschauen. Gucken hier nicht die Ehefrau an, die den Bund eingegangen ist mit ihrem Mann, sondern wir gucken jetzt mal an, was das für uns als Gemeinde, als Gläubige bedeutet. Und der Vorteil an dieser Bibelstelle ist, dass es nicht nur für die Gemeinde gilt. Ja, also es gilt nicht für die Gemeinde in Sigmaringen oder die Gemeinde in Deutschland. Es gilt für Volk Gottes ganz allgemein. Aber es gilt auch für jeden Einzelnen persönlich. Ist dir klar, als du dein Leben dem Herrn anvertraut hast, gegeben hast, da bist du in einen Bund mit ihm eingetreten. Und wir lieben die Segnungen dieses Bundes. Aber hey, es ist ein Bündnis. Und dieses Bündnis hat auch Konsequenz, wenn wir es zum Beispiel verlassen wollen. Zum Beispiel, ne, wir haben einen eifersüchtigen Gott. Der läuft denen, die ein Bündnis mit ihm eingegangen sind, denen läuft er nach und bemüht sich um die, weil sie ihm am Herzen liegen. Und das gilt für uns als Einzelne und für uns als Versammlung, für die Gemeinde. Und wir werden jetzt nicht alle 21 Verse angucken, das wäre einfach zu viel. Ne? Sonst würden wir noch länger zusammen sein, als die Männer gestern zusammen waren. Das werden wir nicht machen. Wir gucken nur einzelne Aspekte daraus an. Und ich fange mal an mit den Versen 10 und 11. Mit den Versen 10 und 11 fängt das Ganze an. Jetzt wird uns diese Ehefrau vorgestellt. Und jetzt lest mal, was da steht. Da steht, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. So, wir können das natürlich auf Mann und Frau sehen, aber ich möchte das ja jetzt gerne als Bild für die Gemeinde und für uns als Gläubige sehen. Und jetzt sehen wir hier, und damit beginnen diese 21 Verse, sie beginnen nicht mit dem, was die Frau tut. Wir werden viel hören über das, was die Frau tut, aber sie beginnen mit dem, was Gott tut. Und ihr seht, hier steht, wer findet sie? Wer findet diese tüchtige Frau? Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Gott sucht nach dieser Gemeinde. Gott sucht nach diesen Gläubigen. Nach denen sucht er. Und wenn er sie dann gefunden hat, dann sind sie sehr, sehr wertvoll für ihn. Und ihr seht, ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Ja, Gott ist hier dieser Mann und Gott gibt ein Vorschussvertrauen. Ne, ihr kennt vielleicht den Begriff Anschubfinanzierung. Ja, Gott gibt eine Anschubfinanzierung, wenn wir in Beziehung mit ihm treten. Ein Entgegenkommen Gottes von uns. Eine Verheißung auf Leben, noch bevor wir irgendetwas getan haben. Noch bevor du oder ich was getan haben, kommt er schon mit Verheißung des Lebens, mit Vertrauen uns entgegen. Dieses Vertrauen ist einfach begründet darin, dass er uns von Herzen liebt. Er liebt uns. Er liebt dich. Und er liebt die Versammlung der Gläubigen. Er liebt Gemeinden. Er liebt Gemeinden von ganzem Herzen. Und er investiert sich rein in dich, in die Gemeinschaft, die er mit dir hat. Und er investiert sich rein in Gemeinden. Es ist ein Entgegenkommen von ihm. So, und jetzt schauen wir kurz die Verse an, was die Frau dann so alles tut. Und es sind jetzt verschiedene Aspekte, die wir anschauen. Nicht allzu lang, ja, damit man es gut aushalten kann und ertragen kann. Ja. Aber der erste Aspekt, da habe ich ein paar Verse zusammengefasst. Hier geht es immer um das Gleiche. Ihr seht, Vers 13. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Vers 19. Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Vers 21. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoff gekleidet. Vers 24. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Vers 25. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. All diese Verse beschäftigen sich mit einer Sache, und zwar sehen wir hier, wie aus Wolle und Flachs Kleidungsstücke hergestellt werden. Also wir sehen erstmal, sie kümmert sich, dass sie Wolle und Flachs hat. Sie fängt dann an, die Fäden draus zu machen. Sie kleidet ihr Haus. Dann geht sie sogar so weit, dass sie diese Kleidungsstücke verkauft. Sie gibt sie weiter. Und sie selber ist gekleidet, hier steht, in Kraft und Hoheit. Und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Und jetzt so die Frage, ne? Wir fangen mal an mit Vers 13. Die Frau besorgt sich Wolle und Flachs. Und darauf hat sie sogar Lust. Jetzt, was bedeutet Wolle und Flachs besorgen? Wir lesen in Hosea 2, Vers 11. Wie es da eine Frau gibt, also gemeint ist das Volk Gottes, und die hat keine Wolle und die hat kein Flachs. Und jetzt wird beschrieben, wie sie ist, ohne Wolle und ohne Flachs. Geschieht Folgendes, in Hosea 2, Vers 11, da steht, diese Frau ist nackt und bloß vor Gott. Sie hat nichts, kein Kleid der Gerechtigkeit, mit dem sie sich bekleiden kann. Sie ist nackt und bloß vor dem Herrn. Und wisst ihr, jetzt lasst uns mal in die Offenbarung reingehen. Da kennen wir das wieder. Die Gemeinde in Laodicea, die meinte,
wow, ich bin Käse, weil ich stink. Ja?
Die hat geweint, wow, also ich stehe immer so richtig gut da. Ne? Also so die anderen auch ganz nett, wie es ihr habt, aber wir stehen toll da. Ja? Und jetzt sagt Gott zu ihm, zu dieser Gemeinde in Laodicea, hey, du bist nackt, du bist bloß, du bist arm und du kannst noch nicht mal gescheit sehen. Diese Gemeinde in Laodicea, der fehlte die Kleidung. Der fehlte das Kleid der Gerechtigkeit, der Schutzpanzer der Gerechtigkeit. Und deswegen sagt er zu der Gemeinde in Laodicea, geh du dir mal kaufen Kleider, denn so kannst du nicht vor Gott bestehen. Wolle und Flachs bearbeiten ist ein Leben in den Grundlagen der Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit von Gott nehmen. Es ist in dieser Gerechtigkeit vor Gott treten. Wir singen hier manchmal ein Lied, mutig trete ich vor den Thron. Liebe Geschwister, welcher Idiot tritt mutig vor den Thron Gottes? Da kann man nur doof sein, wer das tut. Mutig treten wir Sünder vor den Thron Gottes? Das ist kein Mut, das ist Wahnsinn. Es sei denn, ich habe das Kleid der Gerechtigkeit an, das Jesus für mich erworben hat. Und in diesem Kleid trete ich mutig vor den Thron Gottes und sage, ich bin gerecht vor dir. Jesus hat mich gerecht gemacht. Sieh mein weißes Kleid an. Ich bin gerecht vor dir. Und deswegen trete ich mutig vor dir. Und das ist das, was diese Frau gemacht hat. Schaut mal mit mir eine Bibelstelle aus Jesaja an. Dann eine Bibelstelle aus Jesaja an. Okay, die schauen wir jetzt nicht an. Die lese ich euch vor. Keine Ahnung, warum die nicht da ist. Genau, aber ich lese sie euch vor. Die steht in Jesaja 59, Vers 6. Da steht, ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und mit ihrem Gewürke kann man sich nicht bedecken. Ihre Werke sind Werke des Unrechts und Gewalttat ist in ihren Händen. Hier wird wieder Volk Gottes dargestellt und es heißt hier von diesem Volk Gottes, das Gewebe taugt nicht zur Kleidung. Warum? Ihre Werke sind Werke des Unrechts und Gewalttat ist in ihren Händen. Wenn wir in Gewalttat, in Unrecht leben, dann taugt diese Bekleidung nicht, um vor Gott zu treten, sondern es ist ein anhaltendes, in der Gerechtigkeit zu leben, zu weben und zu sein. Und ihr seht jetzt, wie es hier dann weitergeht. Ihr seht, wie es hier weitergeht. In den Vers 24, ja, von Vers 24, kostbare Hemden, macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Diese Gemeinde, diese Gläubigen tragen nicht nur Kleider der Gerechtigkeit vor Gott, sondern sie sorgen auch darum, dass sich andere damit bekleiden. Sie geben dieses Kleid der Gerechtigkeit auch an andere weiter, dass auch andere vor Gott in Gerechtigkeit stehen. Und jetzt Vers 25, ihr seht, dieses Bemühen um Gerechtigkeit vor dem Herrn geht durch die ganzen Verse durch. Das ist nicht ein Vers, wo man sagt, okay, jetzt kommt ein Haken dran, alles ist erledigt, ciao und ich gehe mal weiter. Nein, dieses Bemühen, dieses Bestreben, dieses in der Gerechtigkeit Leben, Weben und Sein geht durch unser ganzes Leben durch. Und jetzt geht es weiter und wir sehen das, die Auswirkungen. Was bedeutet das? Wenn ich darin lebe, Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ich habe das gelesen und ich habe gedacht, wow, das möchte ich sein. Kraft, Hoheit, cool und dem nächsten Tag entgegenlachen. Ja, der nächste Tag sieht genauso aus, wie Petra es geschildert hat vorher, ein großes Tohuwabohu. Und unbekümmert will ich diesem Tag entgegenlachen. ja, weil ich in dieser Gerechtigkeit vor dem Herrn lebe. Er ist mein Heil, er ist mein Recht, er ist meine Hilfe. Okay, jetzt gucken wir uns noch einen Aspekt an, den halte ich für sehr, sehr wichtig. Der steht in Vers 15 und hier steht drin, und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist. In der geistlichen Nacht, dann, wenn die Verheißungen noch nicht erfüllt sind, dann steht sie auf. Liebe Geschwister, sie steht auf, wenn das, was sie sich wünscht, noch nicht da ist. In der Nacht steht sie auf. Am Tag aufzustehen, wenn die Sonne scheint, ja, im Geistlichen jetzt übertragen, ist kein Problem. Ganz ehrlich, wenn eine Gemeinde flutscht, eine Erweckung durch die Ortschaft zieht, da mitzumachen, wow, cool. Hey, das ist so, wie wenn du auf dem Fahrradzug aufspringst. Der Fahrtwind tut so richtig gut. Macht Spaß. Habe ich erlebt. Macht total Spaß. Und da kommen Dinge hervor aus den Gläubigen, die Gott hineingelegt hat. Da sitzt man da und kann nur noch wow sagen. Aber in der Nacht aufzustehen, wenn es eben nicht so ist, das ist die große Krux oder das ist die Besonderheit. Und ich glaube, also ich erlebe das so in meinem Leben, dass geistliches Handeln ganz oft ein in der Nacht aufstehen ist. Das heißt nicht, dass diese Veranstaltung in der Nacht stattfinden muss. Ich plädiere nicht dafür, dass du deinen Wecker stellst und nachts dabei aufstehst und eine Stunde lang betest. Mach das, wenn du kannst, ist sicherlich gut für dich. Ich selber krieg's nicht gebacken. Ja? Darum geht es mir nicht. Es geht nicht darum, in der Nacht aufzustehen, sondern dann aufzustehen, wenn noch nichts zu sehen ist. Ein Vorangehen, eine Gebetsinitiative für Anliegen, die es noch gar nicht gibt und die eigentlich auch unerreichbar erscheinen. Das ist Aufstehen in der Nacht. Aufstehen bedeutet beten, ermutigen, dranbleiben. Liegen bleiben ist tatsächlich ein, aber den Verheißungen Gottes zu glauben und darin voranzugehen, das ist Aufstehen in der Nacht. Und das gilt für die Gemeinde und das gilt auch für uns als Gläubige. Dein Job, mein Job, ist es, rauszufinden, Herr, wohin ist mein Weg? Und das bewirke du in meinem Leben. Das schenke du, darin hilf du. Was? Es gibt Probleme in unserer Familie. Ich stehe auf in der geistlichen Nacht, wenn das Problem besteht, und bete für Heilung und Gesundheit in meine Familie hinein. Ja, das ist nur so ein Beispiel. Das ist Aufstehen in der Nacht. Und in diesem Aufstehen in der Nacht bereitet sie die Speise für die Mitglieder der Gemeinde. Da wird Speise bereitet. Wisst ihr, Manuela und ich, meine Frau und ich, wir machen Lobpreis. Und wir haben eins gelernt, je lockerer der Lobpreis aussieht, egal wo, hier oder im Internet, sonst irgendwo, je lockerer der Lobpreis aussieht, desto mehr haben sie geübt, gebetet, gerungen und geübt. Je lockerer die Predigt aussieht, je lockerer die Technik aussieht, desto mehr ist dafür in der Nacht gekämpft worden. Das ist das, was Gott in uns wirken möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass jeder Dienst in der Nacht vorbereitet wird. Und wenn wir wollen, dass Gläubige durch uns Nahrung bekommen, wenn du willst, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn das dein Dienst ist, zu evangelisieren, wenn es dein Dienst ist, diakonischen Dienste zu machen, wenn es dein Dienst ist, zu predigen, zu prophetisch zu reden, dann sage ich dir, in der Nacht, in der geistlichen Nacht, da, wenn noch nichts zu sehen ist, dann steh auf, dann geh voran, dann ringe dafür. So wird Speise geschaffen für die Menschen, die zum Haus Gottes gehören. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wir sehen hier in Vers 16, sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Wir sind jetzt schon in Vers 16, ne? Wir sind von 10 schon in Vers 16 gelandet. Es gibt noch einiges zu sagen, aber wir sind schon in Vers 16 und es ist auch schon einiges passiert. Ne? Diese Gemeinde oder der Gläubige ist jetzt fürs Leben gerüstet. Er ringt darum, in dieser Gerechtigkeit Gottes zu bleiben. Er hat eine Beziehung mit Gott, die von Hingabe geprägt ist, eine glaubensvolle Beziehung. Auch die Ernährung ist geklärt. Er hat es gelernt, in der Nacht muss ich aufstehen, damit Essen auf den Tisch kommt. Ja, all das funktioniert eigentlich gut, da können wir irgendwann mal so einen Haken dran machen. So, und jetzt geht es aber einen Schritt weiter. Und ihr seht hier, sie hält Ausschau nach einem Feld. Tatsächlich erlebe ich das in Gemeinden und auch bei mir und auch bei anderen Gläubigen. Irgendwann, wenn wir mit dem Herrn wandeln, entsteht in uns so eine Sehnsucht, sich auszubreiten. Eine Sehnsucht nach einem Dienst vor dem Herrn. Und zwar nicht irgendeine Aufgabe, irgendein Dienst, sondern der Dienst oder die Aufgabe, die von Gott für uns ist. Die soll es sein. Das ist das Ausschauhalten. Was ist unser Dienst? Eine Gemeinde, ja, also die könnte, wenn sie wollte, ja, 1000 Dienste anfangen. Die Stadt hat Nöte ohne Ende. Die kann hier oben anfangen, an der Kaserne, und das hört dann irgendwann in Leitz auf. Die kann schaffen und machen und tun. Aber darum geht's nicht. Darum geht's auch nicht bei uns als Gläubige. Es geht darum, Ausschau zu halten nach diesem Feld, was mein Feld ist und mein Feld werden soll. Und Ausschau halten wir vor Gott und in der Welt und wägen ab und befragen Gott und wählen dann das Feld oder die Aufgabe aus, die Gott für uns vorbereitet hat. Ich rate dir sehr, das Feld zu bearbeiten, was Gott für dich hat. Danach halt Ausschau. Das erwirbt dann. Aber arbeite nicht auf fremden Feldern, denn für die bist du nicht vorbereitet. Das Feld, das Gott dir zeigt und das du, nachdem du Ausschau hältst und das du dann einnimmst, das ist das Feld, wofür du auch passt. Ihr zwei passt zusammen. Wenn du aber eine Aufgabe machst, die gar nicht deine Aufgabe ist, dann bist du nicht für diese Aufgabe vorbereitet, dann wird es in der Regel frustrierend. Wenn wir so ein Feld gefunden haben, dann müssen wir es erwerben. Und jetzt geht's wieder. Erwerben. Ne? Wie erwirbt man ein Feld? Ne? Also wir erwerben ein Feld, in dem wir darum ringen, von Gott erbeten, darin wandeln. Und ich habe jetzt eine traurige Nachricht an alle Gläubige. Ich hätte es wirklich, ohne Witz, so gern anders. Aber ich muss euch leider sagen, das gute Land muss eingenommen werden. So locker und flockig, wie Israel aus Ägypten rauskam, kam es leider nicht nach Kanaan rein. Nein, da musste hingestanden werden. Man musste gerade stehen, man musste kämpfen, man musste vorangehen, man musste Gott die Treue halten und dranbleiben. Und ich glaube, so ist es hier auch. Wenn du dein Feld gefunden hast, geh vor Gott und sage, hey, das ist mein Feld, welches Gott mir gegeben hat. Das ist mein Dienst, das ist meine Aufgabe, die Gott Herrlichkeit bringt. Das ist dieses Feld erwerben. Und ihr seht jetzt, dann wird dieses Feld umgewandelt. Umgewandelt, es wird ein Weinberg daraus. Wie macht man einen Weinberg? Ich hätte eine gute Idee. Nimm einen Weinstock und pflanz ihn ein. Und wir wissen, wer der Weinstock ist. Nimm Jesus und pflanz ihn ein. Und dann wird dieser Weinstock sich ausbreiten über das ganze Feld. Und es ist nicht einmal dein Job, dafür zu sorgen, dass der wächst. Der wächst nämlich ganz alleine. Dein Job ist, diesen Weinberg zu behüten. Da muss man manchmal schützen, da muss man Mauern hochziehen, da muss man gießen, ja, damit dieser Weinstock wächst und das ganze Land einnehmen kann. Ihr seht auch, der Weinberg wächst als Frucht ihrer Hände. Frucht ihrer Hände, das meint die Auswirkungen meines Handelns. Ich tue etwas und Gott schenkt Segen und es fließt Segen daraus und ein neues Land wird eingenommen. Ein neuer Bereich wird für den Herrn eingenommen und wir nehmen als Gläubige zu und wachsen und wachsen und wachsen. Das ist hier mit gemeint. Ich möchte noch zwei Aspekte mit euch anschauen. 31, Vers 20. Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Die Gemeinde ist jetzt gefestigt. Ihre erste Priorität ist der Herr. Sie lebt in dem, was Gott für sie will, Gemeinde oder jeder Einzelne. Und jetzt sehen wir eine Grundhaltung, die Gott in uns wirken möchte. Eine Grundhaltung, die Gott selber hat und die er in den Gläubigen wirken möchte. Und zwar Erbarmen für den Elenden, Hilfe für den Armen. Das ist eine Grundhaltung Gottes. Erbarmung für den Elenden, Hilfe für den Armen. Das ist eine Grundhaltung, die Gott in uns wirken möchte. Und wisst ihr, es gibt Elende, es gibt Arme, sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb. Ja, die gibt es tatsächlich überall. Aber es ist egal, wo der Bettler steht, der Elende und Arme, er braucht immer Hilfe. Und hier steht, ihre Hand öffnet sie dem Elenden. Ihre Hand öffnet sie. Wisst ihr, wenn ich jetzt meine Hand öffne, wenn ich meine Hand öffne und dir die Hand reichen möchte, dann gibt es ein Problem. Ich habe ja was in der Hand und das will ich eigentlich gar nicht loslassen. Das ist mir sagenhaft wichtig. Wenn ich dem anderen öffnen möchte, meine Hand, dann muss ich zuerst mal loslassen, was ich in der Hand habe. Und da, ich glaube, das ist so etwas ein Problem, was uns daran hindert, Erbarmen zu haben, dass wir loslassen müssen. Wir müssen vielleicht Geld loslassen. Wir müssen Einfluss loslassen. Wir müssen den eigenen Willen loslassen. Vielleicht müssen wir auch Zorn und Wut und Ärger loslassen. Du musst erst die Hand aufmachen, bevor du sie jemandem reichen kannst. Sonst hilft es dem nichts. Na, ich habe dich wirklich von Herzen gern, aber leider kann ich dir die Hand nicht geben, weil meine Hände jetzt so voll sind mit allen möglichen wertvollen Dingen. Na, das bringt nichts. Ich muss loslassen, damit ich dem anderen die Hand geben kann. Und jetzt steht hier, ihre Hände streckt sie dem Armen entgegen. Wisst ihr, also das ist für mich persönlich immer nicht ganz so einfach rauszufinden. Manche Armen können nicht kommen. Die brauchen, dass wir kommen. Wisst ihr, man kann so fertig sein, man kann so K.O. sein, man kann so zerschlagen sein, so sehr unter die Räuber gekommen sein, dass man es nicht fertig bringt, am Sonntag hier reinzukommen in die Gemeinde. Dass man es nicht fertig bringt. Ja, bei mir hat noch gar niemand geläutet und hat gesagt, kling, 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 Horst, du, mir geht's wahnsinnig dreckig und schlecht, bitte könntest du mir helfen. Kam bei mir nicht vor. Ja, vielleicht liegt es an mir. Kann gut sein. Keine Ahnung. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass die Armen es brauchen, dass wir ihnen entgegenkommen. Und dieser diakonische Dienst, dem anderen entgegenkommen, der muss mit und vor Gott gemacht werden. Okay, gucken wir noch einen Aspekt an und dann kommt der schöne Abschluss, wie Gott diese Gemeinde sieht. Vers 27, sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Wann immer wir unser Lebenshaus auf den Felsen bauen, Christus der Fels, und wir bauen unser Leben auf diesen Fels, dann gibt es immer eine Phase des Bauens, aber irgendwann ist es gebaut. Und dann gibt es eine Phase, in diesem Lebenshaus zu leben. Man macht dann noch Renovierungen, man macht noch einen Stock obendrauf, man hängt noch einen Erker dran. Aber grundprinzipiell, das Haus ist gebaut und jetzt heißt es, in diesem Haus mit Gott, in diesem geistlichen Haus zu leben. Und jetzt ganz was Wichtiges, ich halte das für sehr wichtig. Ja, also wenn man länger im Glauben lebt, dann meint man manchmal, das sei nicht mehr notwendig. Aber das halte ich für eine große Gefahr. Die Vorgänge in deinem Lebenshaus, in meinem, die Vorgänge in einer Gemeinde, in einer Versammlung, brauchen eine kontinuierliche Aufmerksamkeit, ein Daraufachten. Du kannst jahrelang gläubig sein und trotzdem braucht dein Lebenshaus Aufmerksamkeit. Ich mache mal ein paar Beispiele. Das gilt wahrscheinlich eher für ältere Gläubige, junge Gläubige haben da vielleicht gar kein Problem damit, keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz genau. Ne? So die Frage, bin ich noch in allem, was Gott haben möchte? Bin ich noch in allem, was Gott haben möchte? Lebe ich noch da drin? Bin ich noch in den Diensten? Bin ich noch in diesem Leben, was Gott haben möchte? Oder haben sich Haltungen eingeschlichen, die Gott nicht gefallen? Haben sich Haltungen eingeschlichen, die Gott nicht gefallen? Hat mir Gott einen Wesenszug offenbart, der ihm nicht gefällt, den ich verändern muss? Ich weiß nicht, geht es euch auch manchmal so? Manchmal denke ich, fällt mir was auf, wie ich mich verhalte in einer bestimmten Situation? Und ich denke, Gott, wie hast du das die letzten 30 Jahre mit mir ausgehalten? Seit ich gläubig bin, mache ich das so. Und jetzt plötzlich zeigst du mir, dass das eine falsche Haltung in mir drin ist, die ich verändern muss. Und wenn man eine Haltung 30, 40 Jahre lang gehabt hat, ist es nicht einfach, die zu verändern. Aber mit Gottes Hilfe ist es dann möglich. Und das meint diese Überwachen der Vorgänge im Lebenshaus. Und hier seht ihr, sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, das Brot der Faulheit isst sie nicht. Diese Überwachung braucht Fleiß. Faulheit, ne? Also Faulheit ist ja so die Frage, ne? Also ich möchte mal interpretieren, was ist geistliche Faulheit? Ist geistliche Faulheit, am Morgen auf dem Sofa zu sitzen und die Predigt über den Livestream angucken? Ist geistliche Faulheit, keine Ahnung, nicht mitzumachen, wenn hier geputzt wird? Was ist geistliche Faulheit? Und wir lesen eine Interpretation in den Sprüchen und die kennt ihr wahrscheinlich, aber vielleicht habt ihr es noch nie so ausgelegt gehört. Und ich lese euch mal was vor aus den Sprüchen. Sprüche 6, Vers 6 bis 8. Gehe hin zur Ameise, du Fauler. Kennt ihr das? Gehe hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Da bin ich gemeint, ich kann echt faul sein. Ich kann echt geistlich faul sein. Und ich habe mir dann gedacht, ich gucke mir die wahnsinnig gern an. Ne? Also wenn ich einen Ameisenhügel sehe, ich gucke mir immer genau an, wie die da so laufen. Und ich kann mich gerade noch zusammenhalten, da nicht einen Stock reinzuschmeißen, weil ich es so cool finde, wie die dann wuseln und machen und tun. Aber ich tue es nicht. Nein, ich tue es nicht mehr. Okay, also ich gucke dann diese Ameisen an und er sagt hier, guck sie dir an und dann wirst du geistlich weise. Und dann denke ich, hey, jetzt mal ganz ehrlich, ich mag Ameisen nettes Volk, ja. Ich mag sie nicht an der Hand, aber was bringt mir denn jetzt hier das Angucken? Aber hört mal, wie die Bibelstelle weitergeht. Hier steht, sie, also die Ameise, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Das Weise an dieser Ameise ist, dass sie Eigenverantwortung hat. Sie übernimmt Verantwortung. Sie hat keinen, der ihr hinten dran steht und sie treibt, geh jetzt und besorg hier endlich Brot. Nein, das hat sie nicht. Ganz von alleine sucht sie Brot, findet sie Brot und trägt es dann zurück in den Ameisenhügel. Und wisst ihr, das ist Verantwortung übernehmen. Und diese Verantwortung übernehmen für sich und für die Gemeinde ist genau das Gegenteil von Faulheit. Geistliche Faulheit ist nicht auf dem Sofa sitzen. Geistliche Faulheit ist, wenn ich keine Verantwortung übernehme für mich, für mein Leben, für mein Glaubensleben, für meine Gemeinde, für mein Essen, für mein Brot. Dann bin ich geistlich faul. Und deswegen macht es Sinn, diese Ameise anzugucken und sie nicht zu ärgern. Keine Stöckchen. Genau. Und in der Gemeinde ist es im Grunde genau gleich. In der Gemeinde, also für dein Lebenshaus, musst du diesen Fleiß, diese Weisheit, diese Verantwortung übernehmen. Ja, nicht deine Frau, nicht dein Mann, nicht dein Pastor, nicht deine Ältesten, nicht dein Seelsorger. Und ich kann die Liste gerade weitermachen. Du bist verantwortlich. Und in der Gemeinde ist genau das Gleiche. Die Ältesten, die Leiter einer Gemeinde, überwachen die Vorgänge in der Gemeinde. Ja, also ein anderes Bild für Gemeinde ist zum Beispiel die Stadt. Eine Stadt ist ein Bild für eine Gemeinde. Und die Ältesten, die Leiter, gucken, was kommt rein in die Stadt und was kommt raus aus der Stadt. Ja, das ist ihr Job. Und hier wird gesagt, im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, von je einem Leiter, einem Ältesten, ist zu erwarten, dass er fleißig ist. Da kommt dieses Wort Fleiß wieder vor, wie bei dieser Ameise. Okay, ich komme zum Abschluss und wir schauen nur noch einen Vers an und damit möchte ich gerne schließen. Und zwar steht hier, trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, dies soll man rühmen. Wir sind immer noch bei Gemeinde, wir sind immer noch bei unserer Lebensbeziehung, unserem Bund mit dem Herrn. Und wisst ihr, mir geht es so oder ging das schon so, wenn ich Gemeinden angeguckt habe und irgendwo zu Besuch war, in anderen Gemeinden, ja, durch unsere Kinder sind wir in andere Gemeinden mal reingekommen am Sonntag und so weiter, oder auch das Leben von einzelnen Gläubigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz häufig beeindruckt. Wow, haben die einen Preis. Wow, hat dieser Prediger Salbung. Wow, und die Räumlichkeiten und das Kinderstundenkonzept. Wow, sieht das toll aus. Oder einzelne Gläubige, denke ich, boah, das gibt's ja nicht. Was für ein Reichtum, was für eine Anerkennung, was für eine Frucht fließt hier von dieser Person aus. Geht von dieser Person aus. Ich bin manchmal einfach beeindruckt. Und jetzt steht hier aber, trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Dieses Sehen auf das, was vor Augen ist, ist ein Trugschluss und ist eine Nichtigkeit. Gott sieht nicht darauf. Nochmal, Gott beurteilt das nicht so. Gott hat mit dir einen Bund geschlossen. Und bei diesem Bund schaut er nicht auf Anmut, Schönheit oder sonst irgendetwas, sondern er schaut auf diese Ehrfurcht vor Gott, dieser Respekt vor Gott, dieses Leben und Hingeben an Gott. Nach dem schaut Gott. Das ist für ihn Schönheit. Das ist für ihn etwas Wertvolles. Und wenn wir, ich gehe wieder in die Sendschreiben, die Gemeinde in Philadelphia, wenn ich es richtig interpretiere, war keine große Gemeinde, keine glänzende Gemeinde, keine schöne Gemeinde, so interpretiere ich das. Und doch ist es genau die Gemeinde gewesen, die Lob vom Herrn bekam. Wisst ihr, Gott sieht deine Ehrfurcht vor ihm. Er sieht dein verborgenes Tun um seinetwillen. Er erkennt, wenn du für ihn leidest, wenn du deine Seele beruhigst. Ja, wir müssen manchmal unsere Seele beruhigen. Seele, sei ruhig und vertraue dem Herrn. Ja, sei nicht ein aufgebrachtes Huhn. Ja, meine Seele ist manchmal wie ein aufgebrachtes Huhn. Ne? Da muss ich sagen, halt, stopp. Der Herr ist da. Der Herr hilft. Er ist ein Gott des Heils. Ein Gott des Heils. Ein Gott der Rettungen, der Hilfe, der Heilung. Und Gott sieht es. Und du schaue nicht auf Begabung oder strahlendes Äußeres. Sieh drauf, ob Menschen den Herrn ehren und fürchten. Ob eine Gemeinde den Herrn ehrt und fürchtet. Und wenn du das findest bei einem Menschen, dann kann noch so viel unfertig sein bei diesem Menschen oder bei dieser Gemeinde. Es kann noch so viel unfertig sein. Auf diesen Menschen guck, auf diese Gemeinde schaue, denn du wirst sehen, dass Gott diesen Menschen, diese Gemeinde segnet, erachtet, segnet, schützt und er wird sie groß machen. Das ist es, was in diesem Vers hier drin steht. Okay, ich bin am Schluss meiner Predigt und ihr könnt das wegmachen, genau. Und ihr seht tatsächlich, dass Gott Menschen und Gemeinden ganz anders bewertet, als wir das tun. Er hat ganz andere Maßstäbe von dem, was er erwartet und was er sich wünscht. Und deswegen sehen wir auch, dass es manchen Menschen, manchen Gemeinden gelingt und andere wieder geistlich verschwinden, um von Gott neu zugerichtet zu werden und um wieder neu aufzukommen. Gott liebt Gemeinde und einzelne Menschen und er ist immer in der Zubereitungsphase und das macht er jetzt schon seit 3000 Jahren und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ich würde gern noch beten zum Abschluss und dann macht Petra weiter, genau. Vater, wir möchten gern weggucken von Glanz und Gloria, von Herrlichkeit und Schönheit, von Fertigen. Und wir wollen auf dich gucken, wir wollen auf das Herz gucken von Gemeinde und von Menschen und sagen, fürchte den Herrn, wandel mit ihm, wandel vor ihm. Und da wollen wir uns drauf konzentrieren, da wollen wir darauf hinschauen. Denn wir wollen keinen Trugschluss nachlaufen, sondern wir wollen dir nachlaufen. Und ich möchte dich sehr, sehr, sehr bitten, ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, mach uns als Gemeinde zu einer Gemeinde, die dir Ehre gibt, die dir Ehre macht, deren Licht hell leuchtet. Das Licht leuchtet ganz allein und wir wollen ein hell leuchtendes Licht für dich sein, Jesus, dass du Ehrung hier im Landkreis Sigmaringen bekommst und darüber hinaus. Ja. Amen.